Zwei Mönche unterhalten sich über die Frage, ob man gleichzeitig wohl rauchen und beten darf. Und sie kommen zu keinem klaren Ergebnis. Und dann entscheiden sie, naja, jeder könnte doch mal seinen Abt fragen. Und als sie sich wieder treffen, da sagt der eine ganz betrübt, mein Abt hat gesagt, beim Beten rauchen, das geht gar nicht, auf gar keinen Fall. Der andere entgegnet fröhlich, also mein Abt, der hat da überhaupt kein Problem. Ich habe ihn einfach gefragt, ob ich beim Rauchen beten darf. Und dann hat er dann gesagt, natürlich, selbstverständlich. Frank, beten und rauchen, geht es gleichzeitig in Bremen?
Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, grundsätzlich kann man immer beten. Die Frage ist nur, ob ich beim Rauchen dann nicht vielleicht sogar zu abgelenkt bin. Das muss jeder, glaube ich, selbst entscheiden. Ich tue es nicht.
Bei was tust du denn am liebsten beten? Beim Spülen, beim Autofahren, beim Musikmachen, in der Natur? Was ist so der Hintergrund, der dir hilft, ins Gebet zu kommen?
Ganz unterschiedlich. Tatsächlich. Habe ich die Stille für mich als Schönstes entdeckt. Also ich bete am liebsten in der Stille und auch leise für mich, also dass ich wirklich gar nicht laut bete. Aber wir haben im Gebetshaus tatsächlich auch so viele unterschiedliche Formen, mit Musik, ohne Musik, liturgisch oder anders. Alles ist schön, aber für mich persönlich ist die Stille sehr wichtig.
Ich glaube, ja, da sprichst du vielen aus dem Herzen, weil Stille einfach auch was ist, wo man nochmal anders ein anderes Bewusstsein kriegt, gell? Und auch anders vielleicht auf Gott hört, nicht so abgelenkt ist. Es gibt ja unterschiedlichste Arten von Gebeten und man könnte Seminare machen über Gebete, die wochenlang gehen. Es gibt ritualisierte Gebete, die man gemeinsam spricht und allein. Es gibt persönliche Gebete, die man für sich zu Hause vielleicht hat. Auch da vielleicht Rituale, gell? Manche beten jeden Morgen, jeden Abend, Tag, Gebete zum Essen und so weiter. Was würdest du sagen, wie ist es bei dir so mit den unterschiedlichen Arten von Gebeten? In welchem Verhältnis stehen denn so die Ritualgebete, die so ihre feste Form oder ihre feste Zeit haben, zu dem persönlichen, vielleicht auch spontanen Gebet mit Gott zwischendurch?
Ich komme ursprünglich aus dem landeskirchlichen Kontext, wo ich so liturgische Formen sehr gut kenne, war jetzt in den letzten 12 Jahren freikirchlich unterwegs, wo man mit festen Formen eher so seine Not hat und habe festgestellt, dass ich auf der einen Seite diesen Schatz der liturgischen Frömmigkeit nochmal ganz neu entdecken durfte für mich. Ich finde, es hat eine unglaubliche Kraft, gemeinsam in einer festen Form zu beten. Da steckt eine große Heiligkeit auch drin der Tradition. Und gleichzeitig spontane Gebete, große Gebetsgemeinschaften, Sprachengebet, all das ist fantastisch. Und ich denke, es gehört beides zusammen und alles hat so seinen Platz, glaube ich, in Gottes bunter Welt.
Und das macht es auch umso schöner, dass Gebet nicht nur eine Form kennt, sondern dass es ganz vielfältige Formen gibt. Aber dass jeder eine Form finden kann, wo er sagt, ja, da lebe ich drin auf. Oder in einer gewissen Lebensphase vielleicht einfach auch eine hat, wo er sagt, jawohl, jetzt passt einfach für mich das. Wie ist das, wenn du betest? Also man spricht ja mit Gott, aber ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie man das macht. Manche reden mit ihm wie mit einem Freund oder sagen vertraute Worte wie Papa, andere ganz ehrfurchtsvoll, wo man dann ganz andere Ansprachen findet, wo man sagt, ich möchte die Ehrfurcht im Gebet ausdrücken. Wie stellst du dir Gott vor, wenn du zu ihm sprichst? Oder wie erlebst du ihn auch? Spürst du ihn oder hörst du ihn?
Also ich glaube, auch das ist sehr lebensphasenabhängig, weil sich unser Bild von Gott ja auch im Laufe unseres Lebens sehr verändert. Ich stelle ihn mir tatsächlich beim Beten wenig bildlich vor. Ich habe jetzt kein konkretes Bild irgendwie vor Augen. Gleichzeitig erlebe ich es als sehr schön im Gebet, über Eigenschaften von Gott nachzudenken, zu meditieren, also über seine Heiligkeit, über Barmherzigkeit oder die vielen Dinge, die uns in der Bibel zugesprochen werden. Ihn erlebe ich tatsächlich im Gebet. Das ist schön, das war vorher in den Liedern auch schon mit drin, durch einen tiefen Frieden. Wenn ich bete, erlebe ich Gott in Form eines tiefen Friedens, in Form von Klarheit meiner Gedanken, in Form von Freude, von Zuversicht und auch Gewissheit meines Glaubens. Also wenn ich bete, dann beschenkt mich der Heilige Geist mit der Gewissheit, dass das, was ich gerade tue und das, was ich glaube, absolut verlässlich ist und zuverlässig.
Ja, Gott wirkt und gibt uns, zeigt sich uns auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube auch, das hängt mit der Situation zusammen, in der wir zu ihm beten. Manchmal ist Trost das, das was, wo Gott sich zeigt oder spürbar wird, was man auch im Gebet vielleicht von ihm braucht und wünscht. Und manchmal ist was ganz anderes. Gibt es bei dir Dinge, wo du sagst, ah, da hat sich mein Gebet im Laufe der Jahre einfach verändert oder ich bin vielleicht auch gewachsen im Gebet oder habe auch manches verloren vielleicht?
Definitiv. Also wenn man es mit einem Satz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, es ist weniger das Reden, mehr das Hören dazugekommen. Also die Zeit mit Gott weniger als ein Katalog von Dingen, die ich ihm vorlege, mehr als weniger und mehr Hören auf Gott. Dann mehr das in seiner Nähe sein, als etwas tun und leisten zu müssen bei ihm. Denn ich glaube, auch gerade unter uns Evangelikalen gibt es so ein leichtes, latentes Leistungsdenken manchmal. Dann auch weniger eigene Gedanken und mehr Gottes Wort nehmen und mit dem Wort Gottes beten, weil da kann man nichts falsch machen. Also wenn wir die Bibel nehmen und anhand der Bibel beten, sind wir immer richtig. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass sich mein Gebet verändert hat, wenn ich Fürbitte mache und für Anliegen bete, dass ich weniger gegen etwas bete oder für die Lösung von etwas, sondern dass ich mehr dahin komme, dass ich einfach Gottes Wahrheiten hineinspreche in diese Situation, wo vielleicht Dunkelheit oder Krankheit oder Not herrscht, dass ich die Wahrheiten Gottes dort ausspreche und die Situation segne oder die Menschen segne mit den Dingen, die mir in der Bibel entgegenkommen.
Genau dazu werden wir nachher noch ein bisschen mehr hören, wenn wir den Bibeltext angucken, wo der Paulus vom Gebet schreibt. Da ist nämlich ganz ähnlich wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es gar nicht nur so um das Anliegen geht, dass man sich vornimmt, für was man betet oder auch gegen was man betet, sondern mehr das Gebet an sich als Erlebnis. Vielen Dank schon mal für deine ersten Einblicke. Und ich glaube, jeder für sich kann sich ja auch stellt sich ja die Fragen auch, wie er betet, wie Gebet bei ihm vielleicht auch im Moment gerade aussieht, was man gerade im Moment für Gebet braucht. Vielleicht ist manches Gebet tatsächlich zur Pflicht geworden oder so ritualisiert, dass es irgendwie leer geworden ist und es braucht eine andere Form. Oder man muss wieder dahin zurückfinden, dass man auch wieder Festigkeit, Regelmäßigkeit im Gebet findet. Das dürft ihr im Währenden einfach jeder für sich weiter überlegen. Wenn man auf die Webseite von der EKD schaut zum Gebet, dann steht da, beten heißt mit Gott zu sprechen. Ob es darum geht, Sorgen und Ängste zu teilen, um Vergebung zu bitten oder zu danken. Also es gibt unterschiedliche Arten, mit Gott zu sprechen, aber man spricht mit Gott. Und da steht dann weiter auch, jeder fünfte Deutsche betet, aber fast keiner spricht darüber. Warum? Gebet ist intim. So steht's da. Gebet ist was Intimes. Und das haben wir ja gerade auch schon gehört. Gebet ist was Persönliches. Der Ratsvorsitzende Bedford Strom sagt, Beten gehört wahrscheinlich zu den intimsten Dingen, die es im Leben eines Menschen gibt. Es ist was Persönliches, wenn man mit Gott spricht, weil es um uns als Person geht und weil es um ihn geht und weil wir wissen, dass er uns kennt. Es ist eine ganz wichtige Verbindung, die wir im Gebet zu Gott haben. Eine gute Verbindung haben, das ist was Wichtiges. Das wissen wir heutzutage. Für manche ist das ein ganz entscheidender Standortvorteil. Ich weiß nicht, wie die Verbindung, die Netze so in Bremen sind, hier auf der Alp, ist da manchmal ein bisschen schwierig. Also bei mir ist schon so, ich merke manchmal schon, in meinem Pfarrhaus ist die Verbindung schlechter, als wenn ich das Fenster aufmache und ans offene Fenster stehe zum Telefonieren, weil da der Empfang einfach besser ist. Und das stille Kämmerlein, das Jesus fürs Gebet empfiehlt, ist jetzt fürs Telefonieren mit dem Handy nicht unbedingt der beste Platz, aber fürs Gebet vielleicht deshalb ein umso besserer. Die Verbindung ist wichtig. Ich kann mich noch erinnern, als ich Student war und im Studentenwohnheim in Tübingen gewohnt habe, da war das mit der Verbindung so eine Sache. Da hat nicht jeder eine eigene Verbindung gehabt zum E-Mails wegschicken. Das war am Anfang nicht so, sondern da gab es einen einzigen Computerplatz und da gab es ein Kabel und da haben sich dann abends die Studenten gestaut, weil jeder mal das Kabel einstecken wollte und seine E-Mails verschicken wollte. Da hat man den Tag über schon E-Mails geschrieben und vorbereitet und dann hat man abends gewartet, bis man drankommt, das Kabel einsteckt. Dann hat man die E-Mails verschickt, geschwind alle runtergeladen, die so gekommen sind, und dann war der Nächste dran. Und es war ein Riesentreffen da immer an dem einen Platz, wo das, also können sich manche vielleicht gar nicht mehr vorstellen, gell? Aber das war die einzige Verbindung ins Internet von diesem Studentenwohnheim. So. Etwas später hat sich das dann bei mir so weiterentwickelt, dass ich eine WLAN-Karte gekauft habe, als es WLAN dann schon gab, so sah das aus, weil es war nämlich nicht in jedem Computer automatisch mit drin, dass man WLAN dass man Empfang hat. Es waren eigentlich die ersten Computer. Mein erster Computer war eine bessere Schreibmaschine. Aber mit dieser Karte hat eine Verbindung gehabt. Und auf einmal nicht nur an diesem Steckplatz, sondern halt überall in der Bibliothek konnte man dann hinsitzen und hat schon eine viel, viel bessere Verbindung gehabt. Das war schon ein ganz anderes Kommunizieren und E-Mail schreiben. Und heute sind wir es gewohnt, dass wir, egal wo wir hingehen, wir haben eigentlich Empfang. Vielleicht mal mehr, mal weniger, aber wir haben einen persönlichen Empfang. Jeder kann mit seinem Telefon, das er in der Hosentasche hat, kommunizieren, E-Mails verschicken, sich ins Internet einwählen. Ist schon interessant, wie das sich entwickelt hat, dass jeder persönlich eine Verbindung hat. Und so ähnlich ist es beim Gebet auch. Gebet ist die Verbindung zum himmlischen Vater. Und für diese Verbindung sorgt Gott selber. Es gibt eine Bibelstelle im Römerbrief, Römer 8, 26 und 27, da schreibt Paulus, auch dann, wenn es uns selber schwer fällt, also wenn wir von uns aus die Verbindung nur ganz schwer aufrechterhalten oder finden, dann vertritt uns der Heilige Geist im Gebet. Selbst im Seufzen hält er für uns das Gebet aufrecht. Ich finde es so ermutigend, weil es mir zeigt, dass Gott die Verbindung herstellt. Dass er ist, der die Verbindung sucht. Dass ich mich nur einklinken muss. Dass ich mich auch überall einklinken kann, ganz persönlich. Und dass ich mich dadurch auch in ein Beziehungsgeschehen einklinke, das eigentlich innerhalb von Gott schon stattfindet. Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist sind ja ein Beziehungsgeflecht und die kommunizieren miteinander. Und für mich ist die Vorstellung, dass ich mit meinem Gebet da teilhabe, eine ganz wertvolle. Ich klinke mich ein in das göttliche Beziehungsgeschehen. Ich darf das ganz persönlich machen, ich selber. Das ist so viel direkter, diese Verbindung, als wenn man jetzt im Alten Testament liest, wie man damals die Verbindung zu Gott hergestellt hat, durch Opferrituale, durch den Tempelkult. Was für ein Segen, dass wir persönlich Kontakt haben dürfen, dass wir persönlich beten dürfen. Vielleicht habt ihr den Satz von Martin Luther mal gelernt, wo er das Gebet beschreibt. Eigentlich muss denn jeder Konfirmand im Schlaf können. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Wenn er es gesagt hat, war es richtig. In Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Die Klage hat er ein bisschen vergessen, aber sonst, finde ich, hat er da einiges getroffen. Es ist ein Reden des Herzens mit Gott. Ja, mein Herz merkt, dass es Gespräch führen kann, dass es Kontakt hat mit Gott, dass es einen Gesprächspartner hat, ein Gegenüber hat. Eigentlich lebe ich im Gebet genau das, wozu ich geschaffen bin, weil Gott hat uns als Gegenüber, als seine Gesprächspartner geschaffen. Und im Gebet tun wir genau das. Wir leben unsere Bestimmung, das, wozu wir da sind. Ich habe ein bisschen in dieser Woche gelesen zum Gebet und bin bei einer Stelle vom Professor Dr. Wilfried Herle hängen geblieben. Der schreibt in seiner Dogmatik zum Gebet, ich lese euch da mal was vor, der Mensch bleibt als Betender nicht länger nur bei sich, sondern er sucht die Nähe und Gegenwart Gottes. Dadurch gewinnt er einen heilsamen Abstand von sich selbst und kann sein Leben in einem neuen Licht von Gott her wahrnehmen. So ist das Gebet zunächst einmal Ausdruck von persönlichem Glauben und damit Selbstzweck. Er sagt damit, das Gebet bewirkt schon an sich was, weil ich bete. Völlig unabhängig davon, ob die Bitten erfüllt werden oder nicht. Und auch völlig unabhängig davon, was ich jetzt letztlich sage. Weil ich bete, weil ich mich im Gebet als Glaubenden erlebe, als Mensch, der in Verbindung zu Gott steht. Schon allein deshalb passiert was. Da merke ich, ich bin nicht allein. Ich bin in Verbindung mit Gott. Was ganz Persönliches, wo der Professor Herle sagt, das ist an sich schon wertvoll am Gebet. Und dann schreibt er aber weiter, darüber hinaus ist das Gebet ein Akt des Sich-Öffnens und Empfangens dessen, was Gott gibt. Es hat also auch rezeptiven Charakter, also empfangenden Charakter. Im Sich-Öffnen kann der Mensch empfangen und darin ereignet sich etwas, das ohne das Gebet nicht geschehen wäre. Insofern verändert das Gebet die Gott-Mensch-Beziehung. Ich glaube auch, dass das was ganz Wertvolles ist im Gebet, dass ich was empfange, dass Gott auch zu mir sprechen kann, dass ich mich öffne im Gebet. Der Frank hat es vorher schon so ein bisschen auch durchklingen lassen. Es geht nicht nur um mich und das, was ich sage, sondern es geht auch um das, was Gott sagt und wie ich hinhören kann im Gebet. Und wenn ich jetzt den Satz vom Luther wieder nehme, Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, dann könnte ich eigentlich auch so ein bisschen umdrehen. Das Gebet ist ein Reden von Gott mit meinem Herzen. Aber wenn es das ist, dann frage ich mich manchmal, wie höre ich eigentlich Gott reden? Also jetzt unabhängig davon, in welcher Form, aber als Stimme oder durch Gedanken oder durch Träume, höre ich Gott reden durch lauter Imperative, durch Aufforderungen, durch Regeln, durch Verbote? Ist das das, was bei mir ankommt? Oder ist Gottes Reden genauso vielgestaltig wie das Gebet, das wir zu ihm sagen? so wie es der Luther eben sagt. Höre ich auch die Bitten, die Gott an mich stellt? Höre ich die Klage über uns oder über unsere Welt? Höre ich seinen Dank an mich? Und höre ich eigentlich auch, wie Gott mich lobt? Es ist auch Gebet, wenn Gott zu uns sagt, hey, ich bin stolz auf dich und das hast du gut gemacht. Das ist eine Form von Gebet. Es ist Gebet, wenn Gott klagt über das, wo wir uns selber Schaden zufügen oder anderen. Es ist Gebet, wenn er uns seine Bitten ins Leben spricht, vielleicht auch seine Aufträge. Es ist Gebet, wenn Gott dir Danke sagt. Gebet ist so viel, auch von Gott an uns. Nicht nur senden können, was ich loswerden will, sondern auch empfangen, was Gott sendet. Dann wird es zu einem persönlichen Gespräch zwischen dem himmlischen Vater und mir, seinem irdischen Kind. Ich mag das Persönliche am Gebet. Ich mag diesen persönlichen Kontakt zu Gott. Und manchmal wünsche ich mir aber, dass es ein bisschen realer wäre. Wie so bei einem Gespräch, wo man den Gesprächspartner wirklich auch leibhaftig gegenüber sieht. Das wird mir manchmal helfen, denke ich, bei meinem Beten, weil dann würde ich vielleicht anders sprechen oder auch anders diskutieren mit Gott. Ob beim Rauchen oder bei Liedern oder auch manchmal durch Tränen durch. Manchmal denke ich, das wird mir einfach helfen. Und dann ist mir diese Woche eine Frage gekommen. Warum bitten eigentlich die Jünger den Jesus, Herr, lehre uns beten? Steht in Lukas 11, Vers 1. Die tun das doch die ganze Zeit. Die haben doch genau das, was ich mir manchmal wünsche. Die haben den Gottessohn leibhaftig vor ihnen sitzen. Die haben ihn als Gesprächspartner. Die sprechen mit ihm ganz direkt. Die haben doch ganz persönliche Gespräche mit Gott. Die tauschen sich aus. Die sehen ihn vor sich. Die hören seine Stimme. Warum sagen die, Herr, lehre uns beten? Der Gedanke, auf den ich gekommen bin, ist der, dass für sie ein persönliches Reden mit Gott eine ungewohnte Sache war. Wenn man so ein bisschen das Alte Testament anguckt, bis zu der Zeit, wo Jesus da war in dieser Welt, dann waren es Einzelne, die persönliche Gespräche mit Gott geführt haben. Für die allermeisten waren Gebete was, das man in der Gemeinschaft tut, im Tempel oder in den Ritualen, die es da gibt, in den Festen. Anders ging das gar nicht. Das normale Gespräch als persönliches Gespräch, das war einem ausgewählten Personenkreis vorbehalten. Der Mose zum Beispiel, der hat sich persönlich mit Gott immer wieder besprochen, wie es weitergeht mit dem Volk. Aber er konnte es auch nicht einfach so zwischendurch tun. Er musste ins Zelt gehen oder auf den Berg gehen, musste sich vorbereiten. Und manchmal hat Gott auch gar nicht reagiert. David war einer, der hat auch persönlich gebetet mit seinem Psalmen. Der Daniel, von dem weiß man, dass er dreimal am Tag ein persönliches Gebet gesprochen hat. Und andere Propheten auch, die Priester im Tempel, so wie der Zacharias. Und die Maria hat auch persönlich mit Gott gesprochen. Und arg viel länger ist die Liste aber nicht. Und vielleicht muss man sich das manchmal immer wieder verdeutlichen, dass für die Jünger Beten anders ging, als wir das gelernt haben. Ein bisschen so wie bei mir und in der Zeit, als ich Internetverbindung hatte in meinem Studentenwohnheim. Das war auch anders als jetzt. Nicht ganz so persönlich, nicht ständig verfügbar. Den Jüngern ging es auch so, dass die gebetet haben, vor allem in festen Formen, in den Tempelritualen, wenn man sich vorbereitet hat, die rituellen Formen durchgegangen ist, dann ist man vor Gott gekommen. Und vor allem meistens durch den Vertreter des Volkes Israel. Und jetzt kommt da Jesus und sie fragen ihn, Herr, Rabbi, Meister, lehre uns zu beten. Und dann sagt ihnen Jesus, geht zum Beten in ein stilles Kämmerlein. Und dann diktiert er ihnen das Vaterunser als persönliches Gebet. Das ist spannend. Ein Gebet, das man gemeinsam sprechen kann, aber das gleichzeitig ein persönliches Gebet ist. Ein Gebet, das man immer und überall sprechen kann, eben nicht nur im Tempel, nicht nur in den festen Formen, auch nicht nur im Gottesdienst. Das Gebet kann man auch daheim sprechen. Ein Gebet to go quasi. Ein Gebet für den Alltag. Ich stelle mir vor, dass das für die Jünger damals ein Erlebnis war, wie für Leute, die ihr Telefon mit der Schnur gewohnt sind oder in der gelben Zelle und die jetzt plötzlich ein Handy bekommen. Ja? Auf einmal hat man persönlichen Kontakt, dauerhaft, ständig verfügbar mit Gott. Er ist auf Empfang die ganze Zeit für ein persönliches Gespräch mit mir. Und so erleben wir Gebet heute. Ist unglaublich wertvoll, was uns da Jesus geschenkt hat. Es ist unglaublich wertvoll, dass Gott uns eine persönliche Verbindung schenkt. Jederzeit verfügbar ist. Manchmal vergessen wir deshalb ein bisschen das andere, weil das für uns schon so normal ist, wie beim Handy auch. Es ist für uns so normal, ständig Empfang zu haben, dass wir vergessen, dass es mal Zeiten gab, wo man gemeinsam an so einem Kabel gesessen ist und gewartet hat, bis man dran war. Beim Gebet vergessen wir manchmal auch ein bisschen die Dimension des Gemeinsamen, das Gebet auch was im Miteinander bewirkt. Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe meinen Glauben schon, aber in die Kirche gehe ich nicht. Ich lebe meinen eigenen Glauben von daheim aus. Wie oft, wenn ich das höre, denke ich, das ist einerseits schön und wichtig auch und gleichzeitig unglaublich schade, weil es so eindimensional ist. Weil Gebet und Glaube doch mehr kann, weil es doch auch noch neben dem persönlichen Aspekt, neben der persönlichen Dimension auch noch was Gemeinschaftliches gibt. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drauf schauen und ich zeige euch ganz kurz einen Clip, den der Frank uns mitgebracht hat, wo man sieht, wie das im Gebetshaus ist. Da geht es auch vom persönlichen Gebet dann ins Gemeinsame. Den schauen wir jetzt miteinander an.
Gebet ist nicht alles. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Stell dir vor, es gäbe einen Ort in deiner Stadt, an welchem das Feuer von Anbetung und Fürbitte nicht mehr erlischt. Ein Ort, an welchem Menschen unterschiedlicher Kirchen und Gemeinden Gott suchen. Um seiner selbst willen und einfach, weil er es wert ist. Dies wäre ein Ort, von welchem das Feuer der Heiligkeit und Schönheit Gottes zurück in die Gemeinden fließen und deine Stadt verändern würde. Wir wollen diesen Ort errichten.
Und an diesem Ort befinde ich mich jetzt. Nach 5 Jahren in einem kleinen Gebetsraum im Zentrum von Bremen und vielen Stunden des Gebets unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen Formen freuen wir uns, wenn wir in den nächsten Wochen jetzt in diesen Raum hier einziehen können. Er befindet sich im Gebäude einer Bremer Kirchengemeinde und wird ein Raum sein für die gesamte Bremer Christenheit. Als wir damals angefangen haben, war das uns ganz besonders wichtig. Ein Gebetshaus ist kein exklusiver Ort für die ganz besonders Frommen, sondern ein Ort, der die Schönheit Gottes widerspiegelt und an welchem wir die Begegnung mit diesem Gott lernen und einüben können. Aus diesem Grund ist uns die Zusammenarbeit mit den Kirchen und Freikirchen aller Konfessionen sehr wichtig. Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist das gemeinsame und angeleitete Gebet in unterschiedlichen Formen. Vor der Corona-Krise haben wir zwischen 15 und 18 Stunden öffentlichen Gebets angeboten. Zurzeit reduzieren wir uns auf wenige Stunden mit Videokonferenz. Dabei sind uns die Schwerpunkte Anbetung und Fürbitte besonders wichtig. Wir beten für gesellschaftliche Themen, genauso wie für Politiker oder geistliche Leiter in unserer Stadt. Dabei lassen wir das Gebet oft von biblischen Texten leiten und verbinden Gebet und Musik gerne miteinander. Ein zweiter Schwerpunkt unserer Arbeit ist, dass wir das Gebet in Gemeinden und Familien stärken wollen. Das erreichen wir zum Beispiel durch Schulungen, Seminare, Lehrabende oder durch unsere Gebetskonferenz Nordlicht, die alle 2 Jahre stattfindet. Und drittens ist uns das Zusammenspiel von Gebet, Mission und Evangelisation wichtig. So unterstützen wir missionarische und diakonische Projekte von ganz unterschiedlichen Organisationen in unserer Stadt und tragen sie zum Beispiel in Anbetung. Wir glauben, dass Gebet der Schlüssel zu einer leidenschaftlichen Nachfolge und zu hingegebenem Dienst ist. Und deswegen feiern wir das, wo überall das in der Stadt aufbricht und wo wir unterstützen können, da tun wir das. Gebet ist nicht alles, bei weitem nicht, aber ohne Gebet ist alles nichts.
Ohne Gebet ist alles nichts. Frank, wir haben ein bisschen einen Einblick gekriegt in eure Gebetshausarbeit oder in das entstehende Gebetshaus. Es ist ja noch am Entstehen, glaube ich, gell? Was ist euer Wunsch, dass Menschen gemeinsam beten? Also was macht das gemeinsame Gebet aus, vielleicht anders als das persönliche Gebet, das jeder zu Hause machen kann?
Du hast ja vorhin schon die Allianz Gebetswoche mal als Beispiel angesprochen. Wenn man sowas oder Ähnliches erlebt, dann erlebt man ja, dass das gemeinschaftliche Gebet nochmal eine ganz andere Dynamik entfalten kann und auch Tiefe bekommen kann. Nicht immer ist es dieselbe Intimität zwischen mir und Gott, aber ich erlebe, wie der Heilige Geist auch uns in die Tiefe von Wahrheiten leitet und auch es uns gelingt, fokussiert zu bleiben an Gebetsanliegen und einfach dann auch tiefer hineinzubeten. Und ich erinnere an den Psalm 133, wo es heißt, dass Gott, wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammenkommen, dass da ein Segen ist. Und ich glaube, immer dann, wenn Christen auch aus der eigenen Box, entweder der eigenen vier Wände oder der eigenen Gemeinde hinaustreten und gemeinsam Anliegen vor Gott bringen, dann wird das Herz weit füreinander und auch für die Welt und für das, was Gott vorhat mit uns Christen in unserer Stadt.
Ist deshalb auch gut, ein Haus zu haben oder einen Raum, einen Ort zu haben, wo man hingeht, ganz bewusst zum Beten?
Ja, die Frage kommt ganz oft. Ich kann doch eigentlich überall beten. Ich kann auch in der Gemeinde beten. Und absolut, also wir feiern das total, wenn in Gemeinden gebetet wird. Wir erleben es leider auch ganz anders. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der mir vor einiger Zeit gesagt hat, bei mir in der Gemeinde wurde der letzte Gebetskreis jetzt geschlossen. Oder ein Pastor, der neu hierher nach Bremen kam, der sagte, ich bin hier angefangen in einer Gemeinde, die ist komplett gebetslos. Also es ist nicht selbstverständlich, dass in Gemeinden gebetet wird. Und ich glaube, dass so ein fester Ort, der einfach dafür abgesondert ist, uns hilft, hineinzukommen in diese Atmosphäre des Gebets auch. Und das, was ich dann vielleicht dort übe, kann ich in meine Gemeinde hineintragen oder bei mir zu Hause natürlich dann auch umsetzen, gar keine Frage. Also wir erleben es als eine große, fruchtbare Unterstützung der Gemeinden. Und uns war es von Anfang an auch wichtig, das Gespräch mit den Pastoren zu suchen und Freundschaft zu pflegen und nicht den Eindruck zu erwecken, wir wollen jetzt alle Mitarbeiter haben, wir wollen alle Leute haben oder wir machen eine eigene Gemeinde auf. Sondern wenn es uns möglich ist, Gebet zu stärken in Gemeinden, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Und jetzt habt ihr einen neuen Raum oder ein neues Haus quasi gestaltet, habt euch Gedanken gemacht, wie man den, was man da optisch machen kann, dass man den Menschen hilft, und jetzt dürft ihr es gar nicht benutzen im Moment. Das ist ja ganz schön traurig eigentlich. Wie lebt ihr jetzt die Verbundenheit in der Zeit, wo man eigentlich den Raum, jetzt, den man gerade eigentlich neu hat, gar nicht nutzen kann?
Ja, nun sind die Bauarbeiten noch nicht ganz fertig. Das hat sich alles durch die Corona-Krise natürlich auch verzögert. Eigentlich wären wir schon längst drin. Aber ihr wisst ja selber, wie das ist. Gemeinschaft ist über Zoom nicht dasselbe. Insofern warten wir einfach der Dinge, die da kommen. Allerdings sind in unserem alten Raum, den wir jetzt seit 5 Jahren benutzen, die Gebetsleiter der einzelnen Stunden immer noch vor Ort. Wir haben sie halt nur nicht geöffnet für die Öffentlichkeit. Aber 1 bis 2 Leute sind immer da und halten die Gebetsstunden nach wie vor aufrecht.
Schön, ich will nochmal in den Bibeltext reingucken, weil der eine ganz ähnliche Situation beschreibt, wo der Paulus das nämlich ganz ähnlich erlebt. Der ist nämlich auch nicht am gleichen Ort wie seine Gemeinde, mit der er sonst zusammen betet. Und ich will euch da mal kurz nochmal reinblicken lassen in einen Abschnitt aus Epheser 6. Da kommt kurz vorher eine ganz berühmte Stelle, wo es darum geht, dass der Glaube wie eine Rüstung ist. Und danach geht es dann ums Gebet. Da schreibt der Paulus: Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Da haben wir es wieder. Die persönliche Dimension von Gebet. Jederzeit und persönlich, weil Gott jederzeit ansprechbar ist und für uns da ist. Und dann schreibt er aber weiter: Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottes Bote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Der Paulus bringt da beides zusammen, finde ich, in diesem Abschnitt. Das Gebet, was Persönliches ist, wo jeder von sich aus auch einen Kontakt zu Gott haben kann, ein großes Geschenk ist und gleichzeitig aber auch eine gemeinschaftliche Dimension hat. Also es ist quasi, es gibt die Variante nach die horizontale, die vertikale Verbindung im Gebet zu Gott, die jeder hat, und gleichzeitig gibt es aber auch eine horizontale. Ist ein bisschen vielleicht so ähnlich wie die Corona-App, die bald kommen soll. Da ist es nämlich auch so ähnlich. Da baut das Handy natürlich eine Verbindung auf zum Handynetz, sonst funktioniert es nicht, sonst kann es nichts übertragen. Braucht es auf jeden Fall diese Verbindung nach oben. Und gleichzeitig kommunizieren die Handys untereinander. So ist ja jedenfalls gedacht, dass die untereinander sich auch was zuschicken. Es gibt eine horizontale Ebene. So ähnlich hat das Gebet auch eine horizontale Dimension. Neben der Verbindung vom Einzelnen zu Gott sind die Christen durch das Gebet auch miteinander verbunden. Das, was du sagst, Frank, das finde ich so wichtig. Es ist gut, wenn Christen miteinander beten, schon allein, dass sie erleben, dass wir gemeinsam beten. So geht es mir bei der Allianz Gebetswoche immer, dass man einfach sich dadurch bewusst wird, es gibt auch noch andere Beter in unseren Nachbargemeinden und man teilt auch Anliegen, die man vor Gott bringt. Auch mal zu hören, dass wir füreinander beten, für unsere Gemeinden, für auch unsere privaten Anliegen, dass man beim Beten eben nicht nur sich im Blick hat und nicht nur auf Gott sieht, sondern auch mal nach rechts und links neben sich sieht, wo jemand auch auf Gott sieht. Das ist auch ein geistliches Geschehen, finde ich. Denn das ist auch was, was der Geist schenkt. Auch durchs Gebet schenkt er miteinander, schenkt er geistliche Gemeinschaft. Und es tut gut, wenn wir das im Gebet erleben. Es ist gut zu wissen, dass da jemand für einen betet. Vielleicht habt ihr das selber auch schon mal so erlebt, wenn ihr gehört habt, dass da jemand für euch persönlich gebetet hat. Es tut gut, wenn man vor einer besonderen Herausforderung steht, wenn man mit Prüfungen kommt zum Beispiel oder wenn man weiß, dass schwierige Gespräche anstehen, dass man dann Glaubensgeschwister hat, die für einen mitbeten. Das ist so unglaublich wertvoll. Oder Paten, die für ihre Patenkinder beten, auch wenn sie weit weg wohnen, wenn man sie selten sieht. Missionare, die wissen dürfen, dass sie im Gebet unterstützt werden, auch von Gemeinden hier. Trauernde, Kranke, die sich als Teil von einer großen Gebetsgemeinschaft, von einem Gebetsnetz erfahren. Das tut gut. Und mir persönlich ging es auch schon immer so im Hauskreis, wenn jemand persönlich für dich betet, das ist nochmal intensiver als, selbst wenn er das Gleiche sagt, was du selber sagen würdest. Jemand betet für dich. Genauso kann man das in Ehen ja erleben, wenn der Partner für einen betet oder in Familien, wenn man füreinander betet. Diese Dimension, Gebet verbindet, das ist was Wertvolles. Und anders als beim WLAN daheim, wo das dann irgendwann überlastet ist, ist beim Heiligen Geist nicht so. Da, wenn die anderen sich einklinken, dann rauben sie mir eben nicht die Übertragungsrate, sondern ganz im Gegenteil. Je mehr sich im Gebet einklinken und je mehr gebetet wird, desto mehr Anknüpfungspunkte für Gott gibt es in unser Leben, in unsere Welt, in unsere Gesellschaft hinein. Wir stellen gemeinsam viele Anknüpfungspunkte für Gott hin. In unsere Welt kann er dann hineinsprechen durch unser gemeinsames Gebet. Ich glaube, dass das Gemeinde verändert, wenn man gemeinsam betet. So wie du sagst, Frank. Ich habe das auch so erlebt, als ich hier angekommen bin und ganz viele fremde Leute kennengelernt habe. Und ich weiß noch, an dem Tag von der Begrüßung hier im Pfarrhaus, da hat eine ältere Dame, die lebt mittlerweile schon gar nicht mehr, die hat zu mir gesagt, wissen Sie, die haben mich nicht kannt, haben gesagt, wissen Sie, wir haben für Sie gebetet. Das ist bei mir hängen geblieben an dem Tag, weil ich das einfach als unheimlich wertvoll empfunden habe. Dass man, also sagt auch was über die Gemeinde aus. Ja, man betet für einen, auch gegenseitig füreinander. Das verändert Gemeinde. Vielleicht würde Professor Herle, von dem wir vorher gehört haben, sagen, bei den Gemeinden ist es so wie beim Einzelnen auch so, man erlebt sich anders, wenn man als Gemeinde betet. Sich selber erlebt man schon anders. Paulus, der erlebt es in der Situation auch, als er an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Er sitzt nämlich im Gefängnis, er ist getrennt von seinen Glaubensgeschwistern. Es ist ein kleines bisschen so, wie wir heute Gottesdienst feiern, wenn wir räumlich getrennt voneinander sind. Und dann bittet der Paulus die Gemeinde darum, dass sie für ihn beten und für die anderen auch. Durch das Gebet entsteht eine Verbindung, auch über Distanzen, über Gefängnismauern sogar und auch über Abstandsregeln kann Gebet Verbindungen entstehen lassen. Denn alle Beter, egal wo sie sind, stehen gemeinsam vor Gott. Wir sind eine Stimme im Gespräch mit dem Herrn aller Herren, dort wo wir uns im Gebet verbinden, wo wir uns zusammenstellen. Und jetzt kann man sich ja fragen, mit welcher Bitte stehen wir gemeinsam vor Gott? Oder was ist das Anliegen, das wir gemeinsam vor Gott tragen? Was ist das, was wir für andere vor Gott tragen können? Es ist ganz interessant, wenn wir in unsere Bibelstelle nochmal reinschauen, was der Paulus da will, dass die für ihn beten. Betet auch für mich. Und dann betet er aber nicht, dass die Situation im Gefängnis sich auflöst. Das ist immer ein bisschen da, was du, Frank, vorher gesagt hast. Er betet gar nicht darum, dass es ihm besser geht oder dass er befreit wird aus dieser Situation, sondern er betet darum, dass er seine Berufung auch in dieser Begrenzung und auch in der Gefangenschaft leben kann. Er betet darum, dass das Wichtigere weitergeht, dass das Evangelium weiter verkündigt wird. Er sagt den Epheser nicht, betet gegen meine Fesseln an, sondern er sagt, betet dafür, dass das Evangelium weitergesagt wird, auch wenn ich hier in Fesseln sitze. Ihr sollt das Schwere nicht wegbeten, sondern ihr sollt dafür beten, dass das Entscheidende weitergeht. Und ich finde, an der Stelle von diesem Bibeltext, da sollte man vielleicht ganz genau hinhören, gerade besonders in diesen Tagen, wo so viele auf die Straßen gehen, weil sie es nicht aushalten, dass ihre Freiheit ein wenig eingeschränkt ist. Wo das große Thema ist, wo jeder so pocht auf seine persönliche Freiheit. Und wenn sie an Grenzen stößt, durch die Freiheit von anderen oder durch Regeln, durch das, was die Gemeinschaft braucht, dann auf einmal wird es schwierig. Ich finde es interessant, dass der Paulus nicht um seine Freiheit beten muss, sondern dass er sagt, es gibt was Höheres, es gibt was Wichtigeres, ein höheres Ziel. Und das ist bei ihm die Berufung, dass das Evangelium verkündigt wird. Dafür braucht es Gebet. Dafür soll die Gemeinde vor Gott treten. Wir können auch uns solche Ziele vergegenwärtigen, die wichtig sind und für die wir gemeinsam vor Gott beten. Wir können auch das Miteinander in den Blick nehmen. Wir können den Blick auf unseren Nachbarn hinter dem Gartenzaun richten und für ihn beten. Wir können auf unsere Familien schauen, auf unsere Gemeinden schauen, auch auf unser Land schauen und dafür beten. Dann wird Gebet als Gemeinschaft oder als das Verbindende auch nochmal ganz besonders wertvoll. Frank, ich habe eine letzte Frage an dich, nochmal ein bisschen persönlicher. Lebt ihr als Familie dieses gemeinschaftliche Gebet auch in irgendeiner Form? Also habt ihr irgendeine Form für euch gefunden, wo ihr sagt, da beten wir als Familie miteinander? Weil ich denke mir, dass manche sich vielleicht auch fragen, wie könnte mir das als Familie nochmal spürbarer machen, dass nicht nur jeder für sich betet, sondern auch wir irgendwas finden, wo man merkt, wir beten gemeinsam und stehen zusammen vor Gott. Habt ihr da einen Tipp?
Also abseits von Tischgebet oder Gute-Nacht-Gebet haben wir tatsächlich in unregelmäßigen Abständen, allerdings wir schaffen es nicht jede Woche, haben wir eine Gebetszeit als Familie zusammen, wo wir uns verabreden. Jetzt sind ja unsere Kinder auch mittlerweile so groß, dass nicht immer jeder so gleich da ist. Dann verabreden wir uns meistens zu einem Sonntagabend, wo wir einen Text aus der Bibel lesen, wir zünden eine Kerze an, wir sprechen ein Eingangsvotum gemeinsam, was wir mal auswendig gelernt haben, und machen viel Lobpreis dann zusammen, spielen 2, 3 Lieder, jeder kriegt ein Instrument in die Hand, die Kleinen noch eine Rassel oder irgendwie eine Trommel. Und dann musizieren wir gemeinsam und sagen einfach Gott, was uns so auf dem Herzen ist, sprechen kurz durch, auch was in der nächsten Woche passiert. Und diese Gebetszeit ist in der Regel, die ist angefochten, weil es gibt viel, was dann immer dazwischen kommt und so. Aber wenn wir sie machen, dann ist es wirklich eine großartige Zeit. Als Ehemann ist es mir schon wichtig, auch mit meiner Frau zu beten. Wir versuchen es jeden Abend, wenn es nur 5 Minuten einmal ist. Und Insa und ich, wir haben auch eine feste Gebetszeit zusammen im Gebetshaus, wo wir dann jede Woche einmal hinfahren müssen mit dem Fahrrad und gemeinsam beten. Weil ich glaube, das ist auch eine Verantwortung von uns Ehemännern, dass wir einfach da nicht nachlassen. Und ich glaube, viele Probleme, die es auch in Beziehungen und so weiter gibt, die werden besser und lösen sich, wenn man gemeinsam betet.
Vielen Dank. Ich denke, einige haben jetzt mit offenen Ohren zugehört und vielleicht auch könnt ihr das auch selber mal in euren Alltag mitnehmen, was für euch da eine gute Form ist oder wo ihr Gebet auch als gemeinschaftliches Gebet in euren Alltag mit übernehmen wollt. Das würde mich freuen, wenn das auch von dem Gottesdienst ausgeht, dass ihr einfach mal was probiert daheim in euren Ehen, in euren Familien. Und wenn ihr keine Ehe und Familie habt, dann kann man auch beten. Auch da kann man gemeinschaftlich beten. Ich habe so ein kleines Büchle, heißt Hörst du mich? Da sind mal ganz viele verschiedene Gebetsmethoden drin, wo ich ein bisschen gebettet habe diese Woche. Und da steht unter anderem drin, man kann zum Beispiel auch Tagesschau betend anschauen. Ja, also während einem Tagesschau gucken, kann man sich überlegen, jetzt beten wir mal für das, was da an Anliegen eigentlich einem präsentiert wird. Oder man kann sein persönliches Adressbuch im Handy durchscrollen und mal sich fragen, wer braucht vielleicht jetzt von mir ganz besonders Gebet oder für wen möchte ich einfach mal wieder beten. Auch da wird Gebet gemeinschaftlich. Oder ich habe es früher oft so gemacht, wenn ich im Zug unterwegs war, auf dem Bahnsteig sitze und wartet, dann guckt man einfach die Leute an, auch wenn man sie nicht kennt und kann sich überlegen, was kann man jetzt für denjenigen beten? Kann man an der Ampel oder im Bus genauso machen? Oder eine interessante Sache, die ich hier im Büchlein gefunden habe, das Müllgebet war mir ganz neu. Vielleicht kennt ihr das noch gar nicht. Wenn du eine Mülltüte rausbringst und da so ein bisschen guckst, was da drin ist, dann kannst du zum Beispiel beten, wenn du ein benutztes Taschentuch findest, kannst du Gott dafür danken, dass er tröstet oder für die Menschen beten, die gerade Trost brauchen. Oder wenn du eine leere Schokoladenpackung findest, dann kannst du Gott danken für das, was er dir schenkt oder auch für die Menschen, die damit was zu tun haben und so weiter. Selbst der Müll kann uns noch Gebetsanliegen geben. Und genauso wollen wir es als Gemeinde auch machen. Wir wollen nämlich als Gemeinde auch verbunden sein im Gebet. Es gibt ein kleines Heft, sieht so aus, das stelle ich immer mal wieder auf die Homepage, kann man da downloaden. Da sind Gebetsanliegen drin, einfach Gebetsanliegen von unserer Gemeinde selber, aber auch darüber hinaus, vom Kirchenbezirk, von der Landeskirche, von Missionaren in der Welt und so weiter. Einfach, wenn ihr Ideen braucht und ja, eure Gebetszeit vielleicht ein bisschen auffrischen wollt, dann könnt ihr das auf unserer Homepage downloaden und da sind auch ein paar Methoden mit drin. Und dann gibt es ja noch Gebetstreffen, die wir auch in der Gemeinde haben, von denen hören wir gleich nachher noch ein bisschen. Also Gebet als persönliche Verbindung zu Gott, weil er sie uns schenkt, jederzeit verfügbar und mit dem gemeinschaftlichen Aspekt, dass wir gemeinsam vor ihm stehen. So ist Gebet ganz besonders wertvoll. Amen.